Wir danken dir für diesen Sonntag, der ein besonderer ist. Wir danken dir, dass wir auf dich schauen dürfen und wir eine gute Botschaft haben, dass du einziehst, einkehrst, dass du zu uns kommst, um uns zu erlösen. Danke, dass du uns Frieden gibst, dass du uns Ruhe gibst. Danke, dass du in unser Leben hineinsprichst. Rede du durch dein Wort, durch deinen Geist, durch deine Wahrheit. Gelobt sei dein Name. Amen. Wir stehen vor einer wichtigsten Woche des Jahres, des Lebens. Und diese Woche ist so kompliziert geworden, dass ich würde behaupten, wenn wir ein paar Fragen für die 1-Million-Frage suchen müssten, also wer wird Millionär, wären wir in der K-Woche ganz gut aufgehoben. Ich denke, fast kaum Deutscher kennt irgendetwas. Also wir machen einen kurzen Test. Was ist heute für ein Sonntag? Wer weiß das? Palmsonntag, genau. Vermutlich, weil in Deutschland Palmen wachsen. Keine Ahnung. Nur die Hand hoch. Wer könnte genau erklären, woher die Tradition und die Vorstellung des Palmsonntags ist? Ja, ich vermute, dass die meisten werden erklären, das ist der Tag, an dem Jesus einzog, richtig? Nach Jerusalem. Aber wo ist die Quelle dafür? Das ist ja eigentlich schon das Ereignis. Wo ist die Quelle für Palmsonntag? Wer weiß das, Hand hoch? Wie? Ja, jetzt gehört das große Gerate. Rudi, dich verstehe ich sowieso da hinten nicht, aber hier schon mal Jesaja. Nein, Jesaja ist es nicht. Weiß jemand, wo die Quelle für Palmsonntag ist? Ist nicht schlimm, ich hätte es auch nicht gewusst. Werden wir gleich nochmal erklären. Also, heute ist Palmsonntag, obwohl wir keine Palmen haben. Dann kommen wir in die K-Woche. Wer weiß, was K-Woche ist? Also, wie man K-Woche, wo die Quelle für eine K-Woche ist, wie dieses Wort überhaupt ist. Weil es gibt ja ein Tuning-Fest, habe ich gehört. Ne? Das haben sie K vom Englischen abgeleitet. Auto, K, Freitag. Also an Blasphemie kaum noch zu überbieten. Wahnsinnige. Aber man merkt, wohin das führt, wenn Menschen gar nichts mehr wissen. Also K-Woche, wer könnte Hand hoch, wer könnte K-Woche erklären? Eine Person suche ich mir gleich aus zur Erklärung. Wer könnte K-Woche erklären? Ah, seht ihr, man muss nur sagen, die Person kommt nach vorne und schon der komplette Bluff löst sich auf K-Woche. Ja, da wird es ein bisschen schwieriger. Gründonnerstag. In der K-Woche liegt natürlich der Gründonnerstag. Eine Hand geht schon hoch, die zwei. Grün, von welchem Wort kommt? Vom Freitag, sagt er. Greinen, ja, von Greinen. Ja, steht aber nicht fest. Steht aber nicht fest. Könnte Greinen sein, ja. Erklären wir auch gleich. Also wenn der Gründonnerstag, wir kennen nun Blaumontag, aber Gründonnerstag kennen wir nicht. Also es ist, viele Probleme haben wir in der deutschen Sprache. Dann kommt der Karfreitag, auf den kommen wir nochmal, weil wir die Karwoche auch nicht so genau definiert haben. Und dann kommt der Karsamstag und dann kommt der Sonntag, Auferstehungssonntag. Anastasis, die Auferstehung. Im Übrigen, ich weiß nicht, ob ihr wisst, unsere Wochenbezeichnung ist ja immer noch Götzendienst, wisst ihr ja, ne? Dass die deutsche Wochenbezeichnung ist Montag, Sonntag, also alles Götter, Freitag. Von woher kommt Freitag? Wer weiß das? Einen Germanen haben wir sitzen, der könnte uns erklären. Freitag vom. Ja, ich habe gesagt, ein Germane, ich habe nicht gesagt, ein Irrer. Also, Freitag von der germanischen Göttin Freya, Fruchtbarkeitsgöttin. Ja, Donnerstag, Donner, ist klar. Also, ihr merkt, alles ist durcheinander. Der Synkretismus, der schon im Vorfeld also hier anmoderiert wurde, der ist ja schon längst da. Und deswegen wissen wir gar nichts. Die armen Ausländer unter uns, sie denken, sie sind in einem Land der Wahnsinnigen. Die bezeichnen, behaupten etwas und wissen nicht, was das ist. Aber es ist total wichtig, dass du es verstehst. Denn in dieser Woche findet sich sozusagen die Heilsgeschichte Gottes reduziert sich auf eine Woche. Die Bibel, das Wort Gottes, beschreibt uns, dass in dieser Woche alle wesentlichen Elemente deiner Heilsgeschichte beinhaltet sind. Ja, oder diese Woche enthält alles. Und heute startet die Karwoche. Und heute ist der erste Tag. Deswegen Ich versuche jetzt mal ein paar Dinge zu erklären, damit ihr ein bisschen versteht, vielleicht auch die Woche versteht. Übrigens, die Kanzlerin Merkel hat sich mit dieser Woche verhoben. Zu schwer ist diese Woche für billige Politik. Zu schwer. Zu schwer ist der Allmächtige für Oberflächlichkeit. Zu schwer für dein Leben. Zu schwer und trotzdem zu faszinierend. Und jetzt starten wir erstmal vielleicht mit dem Palmsonntag. Palmsonntag wurde schon teilweise hineingerufen. Palmsonntag hat im Kern das Ereignis, dass Jesus, der Messias, in die entscheidende Phase seines Heilswirken, Heil, müssen Sie verstehen, das ist wahrscheinlich verboten, Heil, das hat mit Nazis nichts zu tun. Heil ist wie im Deutschen wie Heilung, wie Friede, wie Segen. Seine Heilswirkung, seine rettende Wirkung, das ist eine Heilswoche, Heilswirkung. Und dieser Heiland, versteht ihr, das kommt alles daher. Dieser Heiland, er kommt und in einer Stadt, die ihn nicht haben möchte, die eine eigene Religion aufgebaut hat, die ihren eigenen Tempel gefeiert hat, aber die sozusagen auch die Bibel hatte, alles hatte, aber den eigentlichen, den Messias, den Gesalbten, den Heiland nicht haben wollte. Das ist die Tragödie einer Karwoche. Und dieser Gründonnerstag, Entschuldigung, der Palmsonntag erstmal, der ist im Alten Testament vorhergesagt. Und als die Elite, die geistliche und die politische Elite, übrigens auch kein verfassungsfeindlicher Begriff, da klingelt jemand an der Tür, sehe ich gerade, als ihn niemand haben wollte, weder die Politik noch der Klerus, ja, die ganze Kirchenobersten und damals religiöse Führer des Judentums, die Tempelelite, als niemand ihn haben wollte und er aber trotzdem nach Jerusalem zog, da entwickelte sich eine unglaubliche Geschichte, dass Menschen, die gar keine Ahnung von Politik und gar keine Ahnung von Theologie hatten, gar nichts, sie entdeckten plötzlich, sie haben geistliche Erweckung bekommen, sie bekamen eine Erkenntnis, dass das der Messias ist und sie begannen zu singen. Hosanna, und ich habe eigentlich gehofft, dass wir heute Hosanna singen werden, vielleicht werden wir so singen, ich weiß nicht, Hosanna, Hosanna in der Höhe, der Messias, ich sage, Gott sei die Ehre, Herr, erbarm dich unserer, das war, merkt ihr, den politischen Druck, die Zeit damals war zu 100% analog zu der heutigen Zeit, die politische, die religiöse Zeit, genauso wie heute, und die Leute waren so müde wie heute, und die Menschen waren, die Elite war so blind wie heute. Und niemand hat irgendetwas erkannt und dann fingen an, Kinder anzusingen und Frauen anzusingen. Also wirklich das Elend, die Basis begann den Messias, die Sehnsucht war so groß, sie begann an zu singen, Hosanna in der Höhe. Und die kamen die Pharisäer und haben gesagt zu ihm, Meister, du musst ihnen das verbieten, das ist Blasphemie, was sie machen. Und jetzt begreift ihr, diese ganze Dramatik bestand daran, dass die Elite, die ihn eigentlich den roten Teppich hätten ausrollen müssen nach Jerusalem, die haben ihn abgelehnt, aber die anderen haben das gesungen. Und das hat sie gestört, die Pharisäer. Warum? Wenn er irgendein Irrlehrer gewesen wäre, Sektierer, ein Psychopath, dann hätten wir ihn ja laufen lassen können, der wäre sowieso getötet worden von den Römern. Aber das Problem ist, er bezog sich, oder gerade diese Menschen, die bezogen sich auf eine wesentliche Passage im Alten Testament, auf eine messianische Passage. Und ihr werdet zwei wichtige Psalmen, also es gibt viel mehr wichtige Psalmen, aber zwei wichtige Psalmen empfehle ich euch für diese Karwoche, dass ihr sie studiert. Und der wichtige Psalm für heute ist der Psalm 118. 118, das könnt ihr euch ganz gut merken, der längste Psalm der Bibel ist Psalm 119, da wurde neulich ja immer wieder darüber gepredigt, aber der sozusagen ein messianischer Psalm, der das beschreibt, was am Palmsonntag stattgefunden hat, ist der Psalm 118. Interessant ist, dass wir nicht wissen, wer ihn geschrieben hat, erneut. Viele messianische Psalmen sind sozusagen so kryptisch, ohne Verfasser, sodass sie Gott selber geschrieben hat. Und in diesem Psalm wird alles, was in der Karwoche geschieht, auch passieren. Der andere Psalm, der den Karfreitag beschreibt, ist ja Psalm 22. Da könnte die Kreuzigungsgeschichte. Aber die Heilsgeschichte sozusagen, was den Psalm Sonntag beschreibt, das ist der Psalm 118. Und dort steht, da ist zum Beispiel diese Stelle, der Stein, den die Bauleute, also die Eliten, jüdische Elite, politische und die religiöse Elite, den Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden, an dem man sich stößt und an dem auch zerschellt. Also an dem Messias scheiden sich die Geister. Und dort steht ab Vers 24, ich lese euch nur vor, oder Vers 23 oder 22, ich lese euch die Passage komplett vor. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Jahwe geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. O Herr, hilf, Hosanna! O Herr, lass wohlgelingen. Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch, die ihr vom Hause des Herrn seid. Der Herr ist, also Jahwe ist Gott, Elohim. Also hier steht, Jahwe ist Elohim, der uns erleuchtet, schmückt das Fest mit Maien, bis an die Hörner des Altars, hier die Luther-Übersetzung, Übersetzung Altdeutsch, schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars. Du bist mein Gott und ich danke dir, mein Gott, ich will dich preisen. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Das ist die Passage, die messianische Passage, die die Menschen gesungen haben, als Jesus einzog nach Jerusalem. Und ich werde euch die Geschichte aus dem Evangelium gleich vorlesen, aber das ist nur, damit ihr versteht, was dort geschah. Und wenn du jetzt gut aufgepasst hast, dann wirst du merken, das ist nicht sofort ersichtlich, dass dieses Hosanna, dieser Einzug nach Jerusalem, sehr hat nämlich ein paar Begleiterscheinungen. Und unter anderem, es muss geschmückt werden mit Maien. Nun muss man wissen, wenn du Ausländer bist, was Maien sind. Was sind Maien? Wissen wir nicht. Auch die Deutschen wissen nicht, muss man googeln. Ich muss auch googeln. Was sind Maien? Das sind nicht die Pluralmonate vom Mai. Sondern das sind Zweige. Zweige. Und jetzt steht er, schmückt mit Zweigen. Das heißt, wenn der Messias kommt und wir vorbereitet sind, dieser Hochzeitstag, ja, im Neuen Testament, wir haben ja alles vergessen leider, aber dann musste alles geschmückt werden. Der König kommt, es schmückt mit Maien. Ja, aber wohin? Bis wohin? Bis an die Hörner des Altars. Überleg doch mal, was das für ein Bild ist. Dort steht nicht mit Maien ins Königshaus, steht ja nicht in den Palast, bis an die Hörner des Altars. Jetzt musst du natürlich wissen, dass der Altar im Alten Testament im Tempel, das war ein Grillrost, ja, ein riesen Teil gemauert, wo man Tiere komplett darauf verbrannt hat. Und das heißt hier ein Paradoxon. Wir schmücken für den König bis an den Hörner des Altars. Was hat man am Altar gemacht? Man hat hingerichtet, getötet, geopfert. Bis heute kann dir kein Jude verstehen, was er soll. Wenn du den Messias ablehnst, wenn du den Karfreitag ablehnst, ergibt der Psalm 118 gar keinen Sinn. Der König kommt mit Hosanna und man schmückt ihm den Zugang zum Altar. Und da ist bloß die Frage, wer wird dort geopfert? Ist kein Opfertier beschrieben. Wozu? Der König durfte nicht mal opfern. Der Hohepriester. Was ist hier? Und diese Dynamik, die beginnt am Psalmsonntag. Ab heute, der König kommt und man schmückt ihm. Und für dich bedeutet das, wenn du das geistlich nicht verstehst, dass der Messias kommt, in dein Elend. Denn er steigt herab. Wir haben ja vorhin geschrieben, wer er ist. Alles ist durch ihn zu ihm geschaffen. Er steigt herab, um dir einen Weg zu schmücken. Das heißt, du schmückst für ihn einen Weg und er begeht ihn und erfüllt deine Erlösung. Verstehst du das? Das ist Psalm Sonntag. Das ist keine lustige Party oder sonst. Das ist Psalm. Der König kommt und es ist geschmückt bis an Altar, denn dort wird die größte Erlösung passieren. Psalm Sonntag. Aber Psalm Sonntag geht auch. Was ist also Psalm und Palmsonntag? Was? Ein Trauertag oder ein Feiertag? Soll man lachen oder weinen? Und das ist schon die erste Spannung, die wir auch in der Karwoche haben. Wir können uns nicht so richtig entscheiden, ob wir lachen oder weinen. Denn wir haben beides in unserem Herzen. Der eine selbst sagt lachen und freuen, der andere sagt weinen und greinen. Das ist die anstrengendste Woche für einen Christen. Er ist hin und her gerissen. Er weiß nicht, was er machen soll. Und so wird es beschrieben. Hosanna. Hosanna heißt, wird übersetzt, Gott hilf. Das ist ein Seufzer. Gott hilf. Das ist das, was die Welt heute erlebt. Gott hilf. Sie können nicht mehr, sie sind erschöpft. Das ist ein Ausdruck der Erschöpfung. Gott hilf. Hosanna. Wenn du nicht mehr kannst, dann musst du Hosanna rufen. Und zwar nicht als Lobpreisspruch, sondern Hosanna. Aber ihr habt ja gerade gelesen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Und lasst uns freuen und fröhlich sein an ihm. O Herr, hilf Hosanna. Und jetzt, o Herr, lass wohl gelingen. Und dann gleich gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Das heißt, schon am Palmsonntag müssen wir uns entscheiden in diesem Kampf, ob wir seufzend rufen oder fröhlich rufen. Und das hängt ein bisschen von der Stellung ab, wie du vor Gott stehst. Wenn du Gott nicht kennst, wenn du diesen Weg, den Schmuckweg nicht gegangen bist, der gleichzeitig Leidensweg ist, wenn du den nicht erkannt hast, den nicht beansprucht hast, dann bist du außerhalb des Heils. Du bist außerhalb des Heilands. Du bist außerhalb seines Reiches. Du bist der Verdammnis preisgegeben und deswegen musst du seufzen. Bist du erlöst? Dann seufzt du auch, weil du erinnert wirst, wie beim Abendmahl, weil du siehst, er tat es für dich und für mich. Das heißt, du kannst mit der Sünde nicht mehr spielen, du kannst in dieser Welt nicht leben wie ein Gottloser und du seufzt, weil du weißt, dass sein Blut und sein Heil dir täglich geschenkt werden muss. Du bist erlöst, du stehst im Buch des Lammes und des Lebens geschrieben, wenn du zu Christus gehörst, wenn du wie letzte Woche getauft bist auf seinen Namen, wenn du im Abendmahl teilnimmst und dennoch greint es dich, weil du weißt, was der König aller Könige für dich getan hat. Psalm 118. Wir kommen gleich dazu. So, jetzt kommen wir zu Kar. Woher kommt Kar? Wissen wir das? Es hat zwei Bedeutungen. Eben, das Schöne an dieser Woche, es hat immer zwei Bedeutungen. Und du darfst sehen. Kar hat eine lateinische und eine altdeutsche Bedeutung. Und Luther, zum Beispiel im Katholizismus spielt der Karfreitag gar keine Rolle. Er ist künstlich, durch die Reformation, künstlich in den Katholizismus hineingekommen. Der war völlig bedeutungslos. Das könnt ihr nachlesen, Wikipedia. Man hat im Mittelalter, das war ein halber Feiertag, so ein bisschen Feiertag, kein hoher Feiertag. Später wurde er komplett aufgelöst. Erst die Reformation, erst der Protestantismus hat erst mit Luther angefangen, begann der Karfreitag, das Mitte, das Zentrum unseres Glaubens, überhaupt eine Bedeutung zu gewinnen. Und am Deutschen heißt Kara Trauer und Leid. Das heißt, das ist wie Greinen. Kommen wir gleich zu Gründonnerstag. Aber die Karwoche ist die Leidenswoche. Kara von Leiden. Aber bereits Martin Luther hat gewusst, dass es auch so ist. Aber er hat die zweite Bedeutung dieser Woche, und zwar aus dem Lateinischen von Carus. Und das ist Freude. Das heißt, hier hast du die gleiche Doppelbedeutung, dass in der Karwoche zwei Dinge passieren. Die Freude über die Erlösung, die Gott dir anschenkt, und das Leid und die Finsternis, die in dieser Woche bewältigt werden muss. Ähnlich wie bei Hosanna. Karwoche ist eine Freudes- und Siegeswoche und es ist eine Leidenswoche. Und erneut die Zerrissenheit, ich elender Mensch, wer wird mit dir erlösen, wurde Römer 8 zitiert. Das ist genau die Spannung. Und der Mensch, der in diese Spannung nicht einsteigen möchte, der sie nicht erlebt hat, ich behaupte, er ist weder wiedergeboren noch ein Kind Gottes, er versteht nämlich gar nichts. Es kann sein, dass es für dich die erste Karwoche wird, in dem du in die komplette Schlacht hineingehst, zwischen Freude, tiefster Freude und Dankbarkeit und tiefster Trauer. Erlebst du das nicht, ich gebe dir eine Warnung aus, spreche sie komplett aus, verstehst du nicht, was in dieser Woche passiert, verstehst du das Evangelium nicht. Dann flehe und bitte, dann ruf unentwegt Hosanna. Herr, hilf, Herr, erbarm dich unserer. Das ist die Karwoche und natürlich der Karfreitag. Und jetzt bleibt nur noch der Gründonnerstag. Und auch er hat eine Doppelbedeutung, mindestens eine Doppelbedeutung. Denn rein etymologisch ist es nicht klar. Einmal wurde ja schon hereingerufen, dass Gründonnerstag einem sozusagen von altdeutschen Begriff greinen kommt. Grämen, greinen, trauern. Ein total negativ belegter Besuch. Das heißt, der Donnerstag, was geschah am grünen Donnerstag, am grauen Donnerstag, das ist das letzte Abendmahl. Und in der Nacht vom Donnerstagabend bis in den Tag hinein, Karfreitagnachmittag, die Hinrichtung, und gegen 15 Uhr am Karfreitag stirbt der Messias. Und der Kampf, der Todeskampf ist zwischen Abendmahl, Grein, Donnerstag und Kara, Freitag. Das ist die finsterste Zeit, die die Menschheit jemals erlebt und verstanden hat. Gott vollbringt. Es ist vollbracht. Kommt ihr alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ich werde euch ein neues Leben geben. Das ist mein Bund. Das ist mein Blut. Das ist mein Leib, das alles. Hier fokussiert sich alles auf diesen Epizentrum der Heilsgeschichte. Das ist und der Sieg, der unfassbare Sieg, Anastasis am Sonntag, die Auferstehung. Und ich habe euch jetzt vergessen zu sagen, also während die Deutschen noch die gottlose Variante der Woche hat, haben die Russen sogar in schlimmsten Kommunistenzeiten ja immer ihren Begriff ja behalten, Воскресенье. Im Russischen ist Воскресенье. Immer, egal, welche Sozialisten, Stalin, Lenin, spielte keiner, immer Воскресенье. Die Christen wussten Воскресенье, Sonntag. Was ist Воскресенье? Das ist die Auferstehung. Bis heute sagt jeder Russe Воскресенье. Er bekennt jede Woche die Auferstehung. Das ist die Überlegenheit unserer elenden Sonntag, der aus dem Götzendienst, aus dem römischen Götzendienst hier abstand, der die heilige Sonne, die angebetet wird. Nein, die Auferstehung. Wobei Gott, natürlich, Gott ist alles. Er ist Licht und das bisschen Sonne, was wir da sehen, können wir noch ertragen. Aber es ist die Auferstehung. Habt ihr Psalm 18 ja gelesen? Die Auferstehung, das Licht. Wer ist unser Licht? Ich lese euch nochmal als Erinnerung. Vers 27, der Herr ist Gott, Yahweh Elohim, ja. Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. Darum schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars. Du bist mein Gott und ich will danken dir, mein Gott, ich will dich preisen. Die Zerrissenheit dieser Karwoche. Jetzt haben wir in etwa die Bedeutungen schon hoffentlich verstanden. Und nun gehen wir in den Text. Evangelium, Markus Evangelium, Kapitel 11. Das ist übrigens einer der Geschichten, die alle Evangelien beschreiben. Normalerweise die meisten Paralleltexte enthalten die drei Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas. Aber dieses Ereignis beschreiben auch die Johannes. Also in allen vier Evangelien ist dieses beschrieben. Ihr habt einiges schon darüber gehört, deswegen darf es nicht allzu neu sein. Wir steigen Kapitel 11, Markus Evangelium, Kapitel 11, Abvers 1. Und als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage und Bethanien an den Ölberg, sandte er, also Jesus, zwei seiner Jünger und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt. Und sobald ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn jemand zu euch sagen wird: Warum tut ihr das? So sprecht: Der Herr bedarf seiner, und er sendet es alsbald wieder her. Und sie gingen hin und fanden das Füllen angebunden an eine Tür draußen am Weg und banden es los. Und einige, die dort standen, sprachen zu ihnen: Was macht ihr da, dass ihr das Füllen losbindet? Sie sagten aber zu ihnen, wie ihnen Jesus geboten hatte, und sie ließen es zu. Und sie führten das Füllen zu Jesus und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Und viele breiteten ihre Kleider auf dem Weg, andere aber grüne Zweige, die sie auf den Feldern abgehauen hatten. Und die vorangingen und die nachfolgten, schrien: Hosanna, gelobt sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Gelobt sei das Reich unseres Vaters David, der da kommt. Hosanna in der Höhe. Und Jesus ging hinein nach Jerusalem in den Tempel, und er besah ringsum alles, und spät am Abend ging er hinaus nach Bethanien mit den Zwölfen. Das ist die Geschichte. Und ich möchte einen Fokus. Den Hintergrund habt ihr jetzt hoffentlich. Und jetzt ist die Frage: was passiert denn eigentlich hier? Was ist das Geheimnis dieses Textes? Was transportiert dieser Text? Und dieser Text ist unverständlich, und er ist ein Stein des Anstoßes im Judentum. Ein Stein des Anstoßes. Den Eckstein, den man verworfen hat, ist zum Stolperstein geworden. Und hier ist das Problem, warum die Pharisäer und die Sadduzäer und die komplette Elite des Judentums nicht verstanden hat. Nicht. Und heute verstehen viele auch nicht, auch viele Pseudochristen, verstehen nicht, was dieser Text sagt. Es ist ein besonderer heiliger Text, denn hier zieht der König auf einem Eselsfüllen ein. Jetzt erneut altdeutscher Begriff. Wir machen heute Erklärung. Die zwei Jünger, die gesandt wurden, sie sollten einen Eselsfüllen, also einen jungen Esel holen, der noch nicht eingewöhnt war. Dieser kleine Esel oder junge Esel war noch bei der Mutter. Und nun musste man diesen Esel nehmen, der kein Packesel, der kein so eine Art Lasttier war, was schon so ein alles mögliche Getreide draufgezogen hat, irgendein Viech, sondern es musste ein Eselsfüllen sein, der noch, man würde im übertragenen Sinne sagen, jungfräulich war, der nicht für irgendwelche Zwecke, andere Zwecke eingesetzt wurde. Und dieser Esel ist ein Königsesel. Jetzt musst du wissen, ich habe vor langer, langer Zeit schon darüber gepredigt, dass ein Esel, das verstehen wir nicht, ist kein Tier für Doofe. Es ist ein sehr intelligentes Tier, eigentlich noch fähiger als ein Pferd. Und besonders im Gebirge, optimal einsetzbar im jüdischen Gebirge, weil ein Esel keine Gleichgewichtsstörung hat. Also er hat keine Angst vor Höhen. Und sehr teuer, ein sehr teures Tier, ein Edeltier. Und im Alten Testament werdet ihr lesen, dass es ein Königstier ist, das auch Könige auf Eseln ritten, weil er ein sehr bequemes Tier ist im Vergleich zum Pferd. Also es ist wirklich so ein Geländewagen, ein Jeep, mit dem man ganz entspannt durch die Gegend. Und die zweite Bedeutung eines Esels ist ein Tier des Friedens. Im Gegensatz zum Pferd. Wenn eine berittene Eliteeinheit kam, dann war das meistens militärisch. Wir haben die Kamele, die Karawane, den Esel und das Pferd. Und interessant ist, dass der Messias auf zwei verschiedenen Tieren kommen wird. Oder so wird es geschrieben. Er kam auf einem Eselsfüllen und das ist das Zeichen des Friedens. Denn schon im Prophet des Zacharia wird das erwähnt, dass er auf dem Friedenstier kommt. Und das könnt ihr Matthäus 21, glaube ich, nachlesen. Ich schaue gleich im Matthäus 21, Jesu Einzug. Genau, und dort steht, ich lese euch die Passage vor, Matthäus 21, ab Vers 3, und wenn euch jemand sagen wird, also warum macht ihr das, so sprecht ihr, der Herr bedarf ihrer, also dort wird auch beschrieben, Matthäus wird beschrieben, dass er das Esensfüllen mit dem Muttertier nimmt, beides. Also sie nehmen beide Tiere und die Mutter geht quasi voran und Jesus reitet auf dem Füllen rein. Und wenn dort steht geschrieben, wenn zu euch jemand sagen wird, so sprecht der Herr bedarf ihrer, sogleich wird er sie überlassen. Das geschah aber, damit erfüllt würde, was geschehen ist oder gesagt ist durch den Propheten, der das spricht, also Zacharia 9, Vers 9, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Und diese Stelle, Zacharia, beschreibt die Eigenschaft des Messias bei seinem ersten Kommen. Er wird auf einem Eselfüllen kommen, denn seine Botschaft ist Sanftmut und Shalom und Friede. Friede mit euch. Und das haben die Eliten abgelehnt, denn sie waren so verhasst, wie viele Christen heute verhasst sind. Die Juden haben gesagt, wir wollen so einen Messias nicht. Wir wollen keinen eselsfüllen Messias, wir wollen keinen Shabbat oder Shalom Messias. Wir wollen einen militärischen Messias, der auf einem Pferd reitet. Wir wollen, dass er die Römer zerstört. Denn die Römer waren das, was für viele Christen heute die Merkel ist, die Elite. Das, was Merkel für viele ist, das war der Kaiser. Und für die Juden war klar, wir können dem Kaiser nicht dienen. Wie viele heute auch sagen, wir können dem Merkel nicht dienen. Und einer der Jünger von Jesus, ihr wisst vielleicht, Jesus hatte 12 Jünger und einer war Verräter, Judas Iskariot, ja, der war sowieso nur so, wie viele Christen heutzutage, nur noch Hauptsache Jesus bringt Vorteil und Geld. Und dann gab es noch einen, Simon den Zeloten, kennt ihr den? Und jetzt müsst ihr wissen, Zeloten waren eine Mischung zwischen NPD und Reichsbürger und sonst was. Kompletter Nationalist. Waffen- und gewaltbereit. Zeloten führten ein Leben, die wollten das Regime stürzen, das römische Regime. Das geschah auch 70 nach Christus, als Rom komplett Jerusalem zerstört, komplett, in Schutt und Asche legt. Dann ein paar Jahrzehnte später gab es noch einen Aufstand, und ab da war alles zerstört. Und Jesus ist mittendrin und er sagt, Freunde, baut eure Königreiche, stürzt alles. Macht politisch, aber ich bin nicht dabei. Ich bin einfach nicht dabei. Und das spitze ich ja an dieser Aussage zu, als ich ihm den Naht zeigen habe, gesagt, nee, wollen wir testen, was das für ein Verräter ist. Und er hat gesagt, guck mal, dürfen wir dem Götzen Steuern zahlen? Götze war Kaiser. Dürfen wir für ihn Gelder einsammeln, für sein Terror-Satan-Regime? Blut, Krieg, Unterwerfung, Hedonismus, Götzendienst, alles. Dürfen wir, und da sagt Jesus, gib mir einen Dinar, einen Taler, und da geben sie mir, was steht drauf, wem gehört denn der eigentlich? Und er sagt, er ist Kaiser drauf, und sagt er, gebt ihm. So seins. Gib ihm einfach. Gib dem Merkel, was Merkel gehört. Gib allen, was denen gehört. Gib denen, es ist ihr Eigentum, gib's ihm. Gib's ihm. Aber die haben gesagt, wir sind versklavt. Solange wir das zahlen, sind wir versklavt. Gib's ihm. Die Karwoche ist die Befreiung. Aber die Frage ist, was ist die Befreiung? Wie befreit der Messias? Und warum müssen die Christen stark werden? Dass er befreit uns, trotz Denare, trotz Regime. Wir sind frei. Egal, wem wir was zahlen, wir sind frei. In Christus bist du befreit. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Versteht ihr das? Natürlich sollen sie stürzen. Es wird ja beschrieben, diese politische Untergänge. Merkel, alle werden stürzen. Der neue Präsident, der macht mir große Freude jetzt, der amerikanische. Weil Amerika ist schwer gerade. Die dachten, nach Trump kommt die Erlösung, aber dann kam Biden. Ich weiß nicht, er hat eine Pressekonferenz gegeben. Der Mann muss dringend betreut werden. Im Heim. Der versteht gar nichts. Aber die Sehnsucht der Amerikaner war nach diesem Messias, nach dem politischen Messias. Jetzt kann man sich darüber lustig machen, weil wir stehen vor dem Wahnsinn. Die Kriege erheben sich, die Politiker erheben sich, alles steht kurz vorm Chaos. Und die Frage ist, wie gehst du damit um? Und da sagt die Schrift Hosanna, freu dich. Herr, hilf und freu dich in dieser Spannung. Und das war damals genauso. Genau so war es. Die Zeloten, die wollten töten und die anderen wollten, und die wollen Geld und Macht und neues Reich und neue Messias. Aber dieser Friedefürst war nicht interessant. Er war nicht attraktiv, genau wie er heute nicht attraktiv ist. Aber wisst ihr, was ist? Die Eselszeit ist Zeit der Gnade. Das ist die Zeit der Gnade. Solange er auf dem Esel sitzt, solange hast du Zeit umzukehren. Solange er in Barmherzigkeit dir begegnet, hast du Zeit, gerettet zu werden. Es ist die Gnadenzeit. Denn er wird auf einem anderen Tier kommen, das steht fest. Aber noch ist die Eselszeit. Deswegen, ich bitte alle, nutzt die Eselszeit. Nutzt diese Karwoche, nutzt diesen Gründonnerstag, nutzt diesen Palmsonntag, nutzt alles, um zum Messias zu gehen. Denn ohne ihn wird es keine gute Zukunft geben. Egal wer regiert, egal was passiert, es ist alles beschrieben, es ist alles erklärt, aber du musst zum Messias, du musst zu dem Sohn Gottes, der diesen Palmweg gegangen ist bis zum Altar. Durch ihn bist du frei. Macht dich zu einem neuen Menschen. Er gibt dir neue Freiheit. Er befreit dich von der Sünde. Er befreit dich vom Tod, von Schuld. Er befreit dich von der Schande. Er befreit dich vor allem. Er ist der Messias, denn er hat alles auf sich selbst genommen. Diejenigen, die den Messias, den zweiten, bei seinem zweiten Wiederkommen erwarten, die Juden, die warten ja auf ihn. Aber sie werden sehen, den sie durchbohrt haben. Es gibt keinen anderen Messias, es gibt nur diesen. Und wenn er bei seinem zweiten Wiederkommen, wenn er beim zweiten kommt, wird er ein anderer Messias sein. Es wird für uns Christen eine Erlösung sein, eine gigantische Erlösung. Denn er wird einfach jetzt das Tier wechseln. Es wird kein Eselfüllen mehr sein. Es wird auch keine Barmherzigkeit mehr sein. Die Zeit der Gnade wird abgelaufen sein. Und dann wird die Zeit der Gerechtigkeit anbrechen. Die Zeit des Gerichts, die Zeit der Furcht, die Zeit der Zerstörung. Ich möchte euch eine Passage zum Abschluss aus Offenbarung vorlesen. Und dann wirst du auch den gleichen Messias sehen, nur einen auf einem anderen Pferd, ein Tier auf dem Pferd. Offenbarung 19, Vers 11. Und jetzt bitte vergleiche diese zwei Ankünfte, die des Evangeliums und die der Offenbarung. Offenbarung Kapitel 19, ab Vers 11. Dort steht: Und ich sah den Himmel aufgetan, und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig. Und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme. Und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Und er war angetan mit einem Gewand, das mit Blut getränkt war, und sein Name ist das Wort Gottes. Und ihm folgte das Heer des Himmels auf weißen Pferden, angetan mit weißen, reinen Leinen. Und aus seinem Mund ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Völker schlage. Und er wird sie regieren mit eisernem Stabe. Und er tritt die Kelter voll vom Wein des grimmigen Zornes Gottes des Allmächtigen und trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte, König aller Könige und Herr aller Herren. Ich weiß nicht, ob dich dieser Text erbaut oder nicht. Mich erbaut er. Mich erbaut er, denn ich weiß, die Zeit des Spottes, der Belustigung, der Entwürdigung, der Ungerechtigkeit, des Sadismus, der Perversion, die Zeit läuft ab. Die Zeit der Gnade läuft ab. Das ist die gleiche Spannung der Karwoche. Man weiß nicht so richtig, freut man sich oder ist man geschockt. Der Apostel Paulus sagte so, ich habe Sehnsucht abzuscheiden und möchte bei diesem Messias sein. Bei dem König aller Könige und Herrn aller Herren. Das ist der, den Stephanus bei seiner Steinigung sieht. Ich habe Lust, bei ihm zu sein, aber ich habe noch einen Auftrag in dieser Welt, die Zeit der Gnade zu verkündigen. Steht hier, das ist die Zerrissenheit der Gemeinde. Wir haben eine große Sehnsucht und ich freue mich über diesen Text und ich pfeife drauf, was die Gottlosen jetzt wieder rumheulen werden. Wie kann das sein und wie brutal das sind. Eure Gottlosigkeit, eure verdammte Gottlosigkeit, die ganze Welt korrumpiert hat in Sadismus, Unterdrückung, Unterwerfung, Unterjochung. Sie wird ein Ende haben mit dem Messias. Aber noch, du Gottloser, hast du die Zeit, zu dem zu gehen, der dir sagt, kehre um. Kehre um. Verlasse deinen gottlosen Weg, dein gottloses Denken, dein gottloses System. Verlass es. Spring aus dem brennenden Haus heraus in die Gnade, Tuch und Gnade, Matte des Allmächtigen. Er will dich retten. Die Zeit ist nahe herbeigekommen. Kehre um. Und die Karwoche ist eine Kehrwoche, Umkehrwoche. Und ich hoffe, dass wir alle, die wir sind, die Zeit jetzt nutzen. Verplempere die Zeit nicht mit irgendwelchen Demos oder irgendwelchen politischen Dingen. Kehre dein Leben. Die Systeme werden zusammenbrechen. Das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Alles wird zusammenbrechen, aber nicht im Fatalismus der Gottlosigkeit betrachten wir das, sondern im Licht des Evangeliums. Der Messias kommt, aber er ist bereits jetzt schon da. Sein Reich wächst. Du bist hoffentlich dabei. Wenn du nicht dabei bist, du Gottloser, dann komm und kehre um. Das ist die frohe Botschaft. Paradoxon. Ich kann dir ins Gesicht sagen, du bist ein gottloser Verdammter, der in die Hölle schmoren wird, aber er lädt dich ein. Er lädt dich ein und sagt, komm. Komm und gib dein Leben ab. Komm, ich gehe für dich auf den Altar. Ich gehe für dich aufs Kreuz, zum Kreuz. Ich erlöse dich komplett. Komm. Karwoche ist auch eine Kommwoche. Ich bete. Lieber Herr, wir danken dir dafür, dass du gekommen bist. Und dass du die komplette Entwürdigung auf dich genommen hast. Dass du ein Friedensreich gegründet hast, welches niemand zerstören kann. Danke, dass es die Zeit der Barmherzigkeit ist, der Gnade. Danke, dass du dein Pferd noch nicht bestiegen hast. Danke, dass du retten willst. Und bitte rette verlorene Seelen. Und danke, dass wir wissen, dass du kommen wirst. Und dass die Reitstaffel bereitsteht, dass die Posaune ertönen wird und die Finsternis komplett implodieren wird. Danke, dass wir auf dich schauen, nicht auf Könige, nicht auf Mächtige, sondern auf dich. Erfülle uns mit deinem Geist, mit deinem Frieden, mit deiner Weisheit. Schenk uns eine Woche der Gnade und der Freude, damit wir erkennen, wer du bist und uns satt essen und sehen. Gelobt sei dein heiliger Name. Amen.